Herr Vachon-Dann, das Deutsche Staatstheater Temeswar ist nun seit 70 Jahren im Leben der deutschen Gemeinschaft im Banat und Teil des Kulturlebens Temeswars und darüber hinaus. Nach so vielen Jahren kann man einiges als selbstverständlich hinnehmen, aber jetzt rückwirkend, nachdem zumindest einige Aspekte des Lebens im Kommunismus aufgearbeitet wurden. Wie überraschend oder wie selbstverständlich ist eigentlich eine Gründung eines Minderheitentheaters in den 50er Jahren im kommunistischen Rumänien?
Das kann man aus heutiger Sicht nur bewerten aufgrund des Archivmaterials. Es gibt nur noch ganz wenige Menschen, die das durch das direkt Erlebte nachvollziehen können, aus verständlichen Gründen. In meinen Augen ist die Gründung des Theaters vor 70 Jahren zunächst als deutsche Abteilung des rumänischen Staatstheaters Ausdruck einer ideologischen Überlegung der damaligen Machthaber. Und das muss man auch sagen, dieses Theater musste auch diesem ideologischen Zweck entsprechend dienen. Das Theater hat es gemacht, wenn man sich das Repertoire anschaut, wenn man sich die Pflichtstücke anschaut, die es im Laufe der Zeit produzieren musste. Ich wurde vor längerer Zeit auf einer Tagung gefragt, wieso gerade Rumänien das Land ist, Rumänien, wo man weiß, Rumänien hatte im vormaligen Ostblock die schärfste nationalkommunistische Diktatur, gerade gegen Ende des Kommunismus, und warum gerade so ein Land seinen Minderheiten die Freiräume gestattet hat, durch Schulen in den Muttersprachen, durch Kultureinrichtungen, Verlagswesen, Medien etc. Und die Antwort jenes Historikers, ich kann das weder bejahen noch verneinen, aber ich tendiere dazu, ihm Recht zu geben, war, dass dies eine Konsequenz der Feststellung war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung der neu gegründeten rumänischen Volksrepublik muttersprachlich nicht rumänisch war. Und es dürfte die Überlegung der Kommunisten gewesen sein, der Kommunisten, die übrigens sehr gute Organisatoren waren, das muss man ihnen lassen, dass es viel effizienter ist, wenn man die jeweiligen mitwohnenden Nationalitäten, wie sie damals hießen, gleich in den jeweiligen Muttersprachen mit Inhalten versorgt und dass man die Umerziehung zum sozialistischen Menschen in den jeweiligen Muttersprachen vollzieht. Und ich denke, das hat schon eine wesentliche Rolle gespielt, auch bei der Gründung dieses Hauses oder ebenso der deutschen Abteilung in Hermannstadt oder der ungarischen Theater jener, die neu hinzugekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, ebenso des deutschsprachigen Schulwesens oder der Fortsetzung der Tätigkeit dieses Schulwesens, der Medien und so weiter. Man muss aus heutiger Sicht einsehen, das waren alles nicht nur staatlich zugelassene, sondern staatlich geprüfte, zensierte Einrichtungen des rumänischen Staates. Und selbstverständlich gab es dann abseits von Zensur und von Pflichtrepertoire, gab es dann die Nischen. Und dieser Nischen hat sich auch dieses Theater bedient, indem es dann ganz bewusst Sprach- und Kulturförderung betrieben hat. Es war eine doppelte Funktion, wenn man so sagen kann. Zum einen dem Parteistaat dienen durch die Inhalte, die man da produziert hat, produzieren musste. Und zum anderen die Sprach- und Kulturpflege zu betreiben für die deutsche Gemeinschaft, an die man sich nicht nur gerichtet hat, sondern der man äußerst verbunden war. Diese Art der Verbundenheit zwischen einer Minderheit im Theater und seinem Publikum, das ist aus Sicht der Mehrheitsbevölkerung auch kaum nachzuvollziehen.
Es gab also einen doppelten Auftrag. Für den ersten Teil des Auftrags der Verbundenheit oder der Erfüllung der Ziele des Parteistaates. Dafür gab es auch eine Anerkennung, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Vielleicht können Sie auch kurz darauf eingehen. Der zweite Teil dieser Frage bezieht sich aber, inwiefern das Theater in dieser Zeit, das waren ja ein paar gute Jahrzehnte, es geschafft hat, auch andere Akzente zu setzen, sich manchmal diesem Auftrag zu entziehen.
Dem staatspolitischen Auftrag? Das Theater hat es versucht, teilweise ist es ihm auch gelungen. Ich beginne mit dem zweiten Teil der Frage. Es gab ja die sogenannten Repertoirequoten. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz der Stücke, die inszeniert wurden, mussten die zeitgenössische Dramatik des Vaterlandes als Grundlage haben. Dann gab es Pflichtstücke aus dem sowjetischen Repertoire, aus dem Repertoire der sozialistischen Brüderländer etc. etc. Und da erinnere ich mich an meine Zeit als Dramaturg an diesem Haus Ende der 90er Jahre, wo ich zum Schluss kam, dass es manchmal Versuche gegeben hat, die auch gelungen waren, dass man den Sinn und Zweck der einen oder anderen Pflichtposition der zeitgenössischen Dramatik des Vaterlandes, den Sinn und Zweck dadurch umgeht, dass man die Vorgabe rein mathematisch erfüllt hat. Nämlich, es hieß ja, die zeitgenössische Dramatik des Vaterlandes. Gemeint waren ja gewisse Inhalte, aber rein mathematisch hat man versucht, das wie folgt zu umgehen. Man hat dann Märchendramatisierungen in Auftrag gegeben bei in Rumänien lebenden Autoren und allein dadurch war die Vorgabe erfüllt, denn die in Rumänien lebenden deutschen Autoren, also Angehörige der Minderheit, waren ja Vertreter der Dramatik des Vaterlandes. Und eine Neuadaption von Schneewittchen oder Rotkäppchen war, man kann das auch nicht verleugnen, war ein Werk der zeitgenössischen Dramatik. Ja? Und so gibt es im Premieren Spiegel der Jahrzehnte an manchen Orten die eine oder die andere Inszenierung, Kinderinszenierung oder Märcheninszenierung, die in diesem Sinne gegenüber der Zensurbehörde begründet wurde. Also die Wahl dieser Inszenierung, dass man versucht, eben den fortschrittlichen Geist des Ideengehalts eines Grimmschen Märchens oder wie auch immer für Kinder zugänglich zu machen, indem man das Stück neu schreiben lässt. Ja, das ist in meinen Augen ein Versuch, sich dem zu entziehen, dem staatspolitischen Auftrag oder zumindest eine Repertoireposition umzuwidmen von dem verpflichtenden Teil des Repertoires hin zu dem Nischenauftrag, den das Theater hatte. Und die Anerkennung des Theaters, die war auch politischer Natur. Das Theater hat ebenso funktioniert wie alle Kultureinrichtungen dieses Landes, also auch mit einer Parteiorganisation, auch mit einem Büro der Werktätigen. Wenige erinnern sich an die vormaligen BOB, Birol Organisatie der Base, etc. etc. Ich glaube, zum 20-jährigen oder zum 25-jährigen Bestehen des Hauses, ich kann mich nicht genau erinnern, aber das lässt sich leicht überprüfen, wurde das Theater ausgezeichnet mit einem Verdienstorden der Sozialistischen Republik Rumänien. Es gab eine Ankündigung auf der Titelseite des Parteiorgans aus Bukarest, Scânteia. Es gab eine Botschaft des Genossen Nicolae Ceaușescu an die Belegschaft dieses Theaters. Der Neue Weg berichtet darüber ebenso die Scânteia. Es gab dann eine Versammlung der Belegschaft des Deutschen Staatstheaters im Theatersaal im Beisein von Partei- und Kulturfunktionären jener Zeit, woraufhin man im Namen der Beteiligten ein Dankestelegramm verfasst hat an die Parteigremien aus Bukarest und an den Genossen Nicolae Ceaușescu. Man sieht also, dass das Deutsche Staatstheater auch nicht dieser Form der Inszenierung kommunistischer Solidarität und Würdigung entkommen konnte. Es wäre auch naiv zu glauben, dass er es hätte können. Das hat er nicht getan und das betraf nicht nur das Deutsche Staatstheater, da braucht man sich nichts vorzumachen. Es gibt ähnliche, aus heutiger Sicht höchst fragwürdige Kundgebungen der Wertschätzung ebenso für zum Beispiel das Ungarische Staatstheater aus Großwardein oder für andere Einrichtungen. Das lässt allerdings in meinen Augen aus heutiger Sicht die Frage aktuell werden, inwiefern dieses Theater für die Partei und Staatsführung auch nicht eine gewisse Alibi-Funktion erfüllte als Vorzeigeobjekt. Das wohl auch bedacht nehmend darauf, dass immer wieder in den öffentlichen Kundgebungen, aber auch in den Publikationen des Theaters bei Sonderanlässen, wie zum Beispiel im Jahre 1956, als das Deutsche Staatstheater gegründet wurde, nachdem sich die deutsche Abteilung des rumänischen Theaters losgelöst hatte aus der Verwaltung des rumänischen Theaters. Also bei solchen Anlässen in Publikationen immer wieder hervorgehoben wurde, dass dieses Theater nebst Theater in ungarischer Sprache und neben dem jüdischen Staatstheater aus Bukarest Ausdruck der weisen Politik der Partei und unseres Vaterlandes sei in der nationalen Frage und dass man als Sinnbild der Gleichberechtigung mit der Mehrheitsbevölkerung da stehe und ja, wie toll das alles sei. Man muss schon zugeben, und das muss man wohl dem ganzen System lassen, dass diese Entfaltungsmöglichkeit der Sprache durch einen Ort der höchsten öffentlichen Wahrnehmung, wie es das Theater ist, durch diese Art der Legitimation, das ist für die Situation der deutschen Minderheit in anderen Staaten oder gemessen an jener Situation etwas Besonderes. Also das Nische hin oder her, es ist Fakt, dass das deutsche Theater, die deutschen Theater, das betrifft ebenso die Kollegen aus Hermannstadt oder die deutschen Schulen oder das deutsche Pressewesen, das Verlagswesen, das waren alles tragende Säulen, die dazu beigetragen haben, dass diese Gemeinschaft ihre sprachliche und kulturelle Identität nicht aufgibt. Was andere deutsche Minderheiten wohl haben, entweder tun müssen oder wo andere deutsche Minderheiten sehr stark gegen diese Art von Verlust haben, ankämpfen müssen. Das hat es hierzulande nicht gegeben. Diese Art der Sprach- und Kulturpflege war in dem ideologisch bedingten Umfang möglich. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, dann sieht man aber trotzdem ein, dass die Zeilen in der Muttersprache verfasst waren. Es ist heikel aus heutiger Sicht darüber zu urteilen und zu sagen, es war etwas nur schwarz oder nur weiß. Ich denke, es gab viele Grautöne. Und unter dem Strich bleibt allerdings, dass dieser Sprach- und Identitätsfaktor für die Minderheit, ich glaube sagen zu können, lebens- und überlebenswichtig war für diese Gemeinschaft im Laufe der Jahrzehnte. Das muss man dem Theater lassen. Man hat selbst die Pflichtstücke dankend angenommen. Ja, ich las jüngst über das zusätzlich zu den Mundartstücken und Vetter Matz und so weiter und so fort. Ich las jüngst einen Leserbrief eines Zuschauers aus einer banatdeutschen Gemeinde an den Neuen Weg, wie toll die Komödie Der Vagabund von F.T. Miu aufgenommen wurde in jener Gemeinde. In der Übersetzung Erika Scharfs war das. Wenige erinnern sich, das sind schon vergangene Zeiten.
Sie haben gerade einen Leserbrief erwähnt. Mein Eindruck ist, dass bei verschiedenen Institutionen mit den Archiven nicht ganz zimperlich umgegangen wurde. In den Jahren vor der Wende, man hat auch viel Altpapier recycelt damals. Wie steht es beim Deutschen Staatstheater?
Beim Deutschen Staatstheater gibt es ein künstlerisches Archiv, das ist auch nicht vollständig. Es gibt die Archivmappen zu den einzelnen Inszenierungen. Manche sind besser bestückt, manche andere sind weniger gut bestückt. Es gibt keine komplette, sage ich mal, Jahrgänge, die komplett fehlen würden, aber es gibt auch keine Gewähr, dass man, wenn man sich vornimmt, ein Foto aus einer gewissen Inszenierung zu finden, dass man es auch findet oder dass es da ist. Es gibt eine Plakatsammlung, die umfasst Plakate aus allen Jahrzehnten des Bestehens des Theaters. Ich kenne das Archiv ziemlich gut, weil das künstlerische Archiv hauptsächlich in dem Büro aufbewahrt wird, in dem auch ich als Dramaturg tätig war lange Zeit. Da hatte ich ja leicht Zugriff auf diesen Bestand. Das ist ein Schatz, finde ich. Es gibt auch noch Ordner aus den 60ern, 70ern mit Protokollen der künstlerischen Beiräte der damaligen Zeit oder mit den Referaten, die die Dramaturgie verfassen musste. Die Referate waren die Ansuchen des Theaters an den Rat für sozialistische Kultur und Erziehung im Vorfeld auf die Genehmigung der Repertoires. Das Theater musste sich die Repertoires einer Spielzeit im Vorfeld genehmigen lassen. Und dazu hat die Dramaturgie Referate verfasst. Dabei ging es um die Inhalte, die man vermitteln wollte. Und ja, manche dieser Schriftstücke sind tatsächlich ein Ausdruck des Versuches der damaligen Kollegen, eine Entscheidung zu erwirken, die dem Theater nützlich und vorteilhaft wäre, indem man allerdings die Inhalte, soweit es ging, für die Zensur einigermaßen attraktiv verpackt. Das gibt es auch. Und was es auch noch gibt im Archiv, es gibt ein Plakat unter vielen anderen, das eine Begebenheit aus den 80er Jahren erinnert. Bekanntlich hat man Anfang der 80er Jahre allen, die, wie es hieß, eingereicht hatten, also allen Mitarbeitern aus meines Wissens Schulen und Kultureinrichtungen, die einen Antrag auf Ausreise eingereicht hatten, nicht mehr erlaubt, weiterzuarbeiten in diesen Einrichtungen, weil man empfunden hat, aus der Sicht der damaligen Partei, dass der Status des Ausreisewilligen unvereinbar ist mit dem Status einer Fachkraft im Kultur- oder im Bildungsbereich. Weil man gerade in diesen Bereichen ja zuständig ist für die Vermittlung der sozialistischen Inhalte. Und das ist unvereinbar, dass man zeitgleich diese Inhalte vermittelt und ausreisen möchte. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo ich im Archiv des Theaters forschend auf dieses Plakat gestoßen bin. An sich scheint es ein fast unscheinbares Plakat zu sein, einigermaßen gewöhnlich wie viele andere. Doch da ist mir etwas aufgefallen. Übrigens, es ist ein Plakat zum Stück Wir traurigen Engel, rumänische Dramatik, Acest Înger Trist. Das Stück hätte inszeniert werden sollen von einem Gastspielleiter namens Gheorghe Miletinianu. Und von dem Plakat gibt es zwei unterschiedliche Fassungen. Das schlichte gedruckte Plakat mit der Besetzung drauf und das gleiche Plakat mit überklebten Streifen auf dem Namen des Regisseurs und auf dem Namen der Besetzung. Und ich habe meine damalige Direktorin Ilde Kojacik-Zamfirescu gefragt, wie erklärt sich, dass ein und das gleiche Plakat diese zwei Fassungen hat. Und sie hat mir berichtet, soweit sie sich erinnern konnte, probte man an jener Inszenierung in der Zeit, als diese Regelung in Kraft getreten ist, dass die Menschen, die eingereicht hatten, nicht mehr weiterarbeiten konnten. Diese Kollegen, die schon in der Besetzung dieses Stückes waren und eingereicht hatten, die durften am kommenden Tag nicht mehr in die Probe, also sie waren fristlos entlassen. Und man hat dann, weil man ja sparen musste, das Plakat nicht mehr neu gemacht, komplett neu gedruckt, sondern man hat in der Operndruckerei nur Streifen drucken lassen für den unteren Teil des Plakates, wo die Besetzung stand. Und man hat einfach das Plakat oder die Besetzung mit den ausreisewilligen Schauspielern überklebt mit der teilweise zur Hälfte in etwa ausgetauschten Besetzung. Der Regisseur soll gesagt haben, der rumänische Regisseur, also ich will mit meiner Besetzung proben und das geht ja nicht, dass man mir eine weitere Besetzung aufzwingt. Daraufhin hat man sich auch vom Regisseur verabschiedet. Dann hat man mit einem weiteren Streifen auch den Namen des Regisseurs überklebt und dann hat ein hauseigener Kollege die Spielleitung übernommen und hat das Stück zu Ende inszeniert. Dazu gibt es auch eben solche Zeugen oder ein Plakat gibt es auch noch von den End-80ern, wo die Bezeichnung Temeswar mit einem schwarzen Kasten überdruckt wurde, denn von heute auf morgen hatte man beschlossen, dass die Ortsnamen in den Sprachen der Minderheiten gar nicht mehr verwenden kann und darf. Und das traf zu einem Zeitpunkt ein, wo ein Plakat oder Plakate für die nächste Inszenierung schon gedruckt worden waren. Und man geht damit ja nicht verschwenderisch um, dann was macht man? Denn früher wie heute stand auf der einen Seite Deutsche Staatstheater Temeswar, auf der anderen Seite Teatro German de Stadt Timișoara. Dann hatte man die Bezeichnungen Temeswar und Timișoara mit dunkelblauen Druckkästen, mit einer Art Rechteck neu bedruckt, so dass man die beiden Wörter nicht mehr sieht und man hat dann mittig nur noch das Wort Timișoara angebracht. Dann stand nur noch Deutsches Staatstheater, Teatro German de Stadt und mittig Timișoara. Dazu gibt es auch stumme Zeugen im Archiv des Deutschen Staatstheaters.
Es sieht also rückblickend so aus, als wenn das Theater in der Zeit vor der Wende seinen beiden Teilen des Auftrages gerecht werden konnte. Die Wende selbst war ja für die rumänische Gesellschaft ja ein großer Umbruch und auch starker Einschnitt für die deutsche Gemeinschaft im Banat durch die massive Aussiedlung der Deutschen von hier. Es ist klar, dass es zumindest im ersten Teil einen neuen Auftrag geben musste, den staatspolitischen, nicht, weil es ja eine Gesellschaftsformung gab. Aber was hat sich vom Auftrag dann in der ersten Hälfte der 90er getan?
In der ersten Hälfte der 90er, ich denke, die 90er Jahre insgesamt waren geprägt von einer Kunst und von einem Kampf, in dem es nur noch ums Überleben ging. Ich habe das Theater als Lenau-Schüler, damals im Lyzeum, danach als Germanistikstudent erlebt. Ich sah mir Vorstellungen an in den 90ern. Der Eindruck war, dass sich das Theater in seiner Orientierung nicht unbedingt geändert hatte. Man hat weiter produziert wie bis dahin, jetzt ohne Pflichtstücke und ohne aufgezwungene Repertoirepositionen. Aber in der Beziehung zu seinem Stammpublikum schien sich vom Ansatz her nichts geändert zu haben. Das wurde mir dann später auch in meinen jungen Dramaturgiejahren hier am Haus bestätigt durch Ildiko Erce-Sanfirescu. Wir hatten viele Gespräche, sie als schon verdienstvolle Theatermacherin seit Jahrzehnten und ich als blutjunger Dramaturg, der gerade von der Bank der Germanistik-Hochschule kam. Ich hatte das so empfunden, das Theater, an welches ich gekommen war, hatte sich vorgenommen, das wurde so nicht ausgesprochen, aber das war ein bisschen, denke ich, das Gefühl, so bis zum Letzten zu spielen. Also wir sind da, solange es noch die Minderheit gibt und wir haben die Minderheit zu versorgen, Kraft unseres Auftrages. Und das war sehr ehrbar. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand ich es stellenweise auch, dass man sich mit einer Situation abgefunden hatte. Und maßgebend für Unternehmungen und für Projekte und für das, was kommen sollte, denke ich, war hauptsächlich der Gedanke, dass der Antrieb der Kraft zu produzieren, zu spielen, zu inszenieren, davon ausgeht, dass man alles unternimmt, um ja nicht aufgelöst zu werden oder nicht einmal aufgelöst zu werden, sondern dass man alles dran setzt, damit dieses Theater ja nicht eingeht. Man hatte, denke ich, keine ernsthaften Sorgen, dass eine solche Entscheidung von außen hätte kommen können, sondern ich denke, da war die Angst, dass das Theater eingeht, dass das Theater aufhört zu existieren, wie eine Kerze erlischt, dass diese Angst größer gewesen ist. Das waren so die 90er. Das Theater hat aber, das muss man ihm lassen, das Theater hat damals, denke ich, wichtige Weichen gestellt, die bis in die heutige Zeit hineinreichen. Ich denke da an die Gründung der deutschen Schauspielklassen 1992. Wenige erinnern sich, dass es zunächst die deutsche Schauspielabteilung gab und erst Jahre danach wurde auch die rumänische gegründet in Temeswar. Und man hat produziert, man hat produziert, man hat produziert. Die Krise merkt man daran, dass man weniger gespielt hat. Ein Erfolg eines Stückes lässt sich auch daran messen, wie oft ein Stück nach der Premiere nachgespielt wird. Und da sind die Aufführungszahlen jener Zeit ausschlaggebend für eine Krise und für einen Prozess der Selbstfindung. Das hat sich dann, ich sage, erst nach einem guten Jahrzehnt und darüber hinaus noch etwas gelegt. Aber zunächst hat in den 90er Jahren das Theater einfach so weitergemacht, aber in der Hoffnung, dass gerade durch die Schauspielabteilung neue Energie hinzukommen kann. Es gab dann den Austausch mit Baden-Baden, mit dem dortigen Theater. Der dortige Intendant Frieder Lorenz war hier einige Male zu Gast. Ildiko und Rajan Sanfirescu haben in Baden-Baden gearbeitet. Es gab auch einen Gastspielaustausch zwischen den Häusern. Dann gab es die Europäischen Tage in Karlsruhe mit zwei Schwestern. War dieses Theater präsent in den 90ern? Dann gab es Gastspiel in Karlsruhe mit Glückliche Tage, danach mit Ida. Es hat sich eine Menge getan in den 90ern. Es war ein Kampf ums Überleben, so sehe ich das.
Die Gesellschaft hat sich geändert und auch die Finanzierungsmöglichkeiten des Theaters, nicht als Staatstheater in den 90ern. Gab es jemals Versuche der lokalen Behörden, von denen dann das Theater irgendwann finanziert wurde, oder zum Beispiel Hinweise darauf, dass man beabsichtigt, dieses Theater einmal von der Finanzierung abzuschneiden oder aufzulösen?
Ich habe keine Kenntnis von solchen Absichten. Ich war Zeitungsredakteur bei der ADZ Banater Zeitung in den End-90ern, wo eine Aussage des damaligen Kreisratsvorsitzenden aus Hermannstadt, eines gewissen Nann, für Schlagzeilen sorgte, der behauptet hätte, die deutsche Abteilung des Hermannstädter Theaters habe keinen Sinn mehr, denn sie spiele wenig und für die wenigen Aufführungen könne man genauso gut einige Gastspiele einkaufen oder so. Das war so der Tenor. In Temeswar ist mir das nicht bekannt, dass es eine solche Aussage gegeben hätte. Es gab, und das ist auch schlimm genug, großes Desinteresse. Das hat es schon gegeben in Hülle und Fülle. Man erinnert sich, dass in den 90er Jahren der Zustand des Aufführungssaales desolat war, dass der damalige Kreisrat absolut desinteressiert war, überhaupt etwas zu machen, dass es so weit kam, dass es irgendwann mal in den Saal geregnet hat, dass man die damaligen ersten 3-4 Reihen der damaligen Bestuhlung hat entfernen müssen und so weiter. Also das hat es gegeben. Wir hoffen, dass solche Vorkommnisse der Vergangenheit angehören.
Es scheint so, wenn man sich die Gegenwart ansieht, dass das Theater die Kurve geschafft hat, dass die Theatersäle voll sind, dass das Theater anerkannt ist. Vom ehemaligen Auftrag, nicht unbedingt strikt, aber hauptsächlich für die deutsche Gemeinschaft im Banat zu spielen, hat sich das Theater dann auch irgendwie losgelöst und hat es geschafft, eine Eigendynamik zu entwickeln und praktisch einen neuen Auftrag daraus geleitet. Wie würden Sie den formulieren?
Der Auftrag des Theaters besteht darin, zeitgemäßes und qualitatives Theater in deutscher Sprache zu produzieren und zu zeigen. Das Theater richtet sich an die deutsche Minderheit, richtet sich ebenso an weitere deutschsprachige Zielgruppen, sei es entweder aus Rumänien oder aus Deutschland oder aus Österreich. Wir reden jetzt gerade in einem Jahr, in dem Temeswar viel mehr Touristen hatte als davor. Das ist uns auch aufgefallen, auch im Theater. Und nicht zuletzt ein Teil unseres Publikums, wir schätzen ihn bei ca. 30% zu sein, ist des Deutschen nicht mächtig. Für dieses Publikum bieten wir Simultanübersetzung, meistens über Übertitel, ins Rumänische und ins Englische. In der Repertoirepolitik spielt schon eine gewisse Rolle, dass man als deutsches Theater hier tätig ist. Folglich setzt man gegebenenfalls und gelegentlich auch andere Akzente als, sage ich mal, ein deutsches Theater sonst wo auf der Welt. Es steht auch in unserer Geschäftsordnung, die vom Träger genehmigt worden ist, dass das Theater verpflichtet ist, für den Kulturdialog zu sorgen und auch die Werte der deutschen, rumänischen und internationalen Kultur sowie die Werte der rumänen-deutschen Kultur zu fördern. Das ist ein Auftrag, der entsprechend in unserem grundlegenden Papier für den Betrieb dieses Hauses verankert ist. Das lässt sich dann gerade in den Spielplanpositionen widerspiegeln, die wir ganz bewusst vorsehen zur Erfüllung dieses Auftrages. Und ich denke zum Beispiel an Themen, die sich auch mit der Geschichte dieser Gemeinschaft auseinandersetzen, anhand von Inszenierungen auch unterschiedlicher Ästhetiken. Ich denke jetzt nur an zwei Beispiele der jüngeren Zeit. Zum einen Niederungen von Hertha Müller in der Inszenierung von Niki Wolz und mit der Bühne Helmut Stürmers. Eine Inszenierung, die wiederaufgenommen wird nach 11 Jahren mit teilweise Neubesetzung, mit der wir auch in Karlsruhe zu Gast waren vor Jahren, aber auch an Menschen zu verkaufen. Ein Dokumentartheaterstück mit filmischen Mitteln über den Freikauf vieler Rumäniendeutscher. Nicht wahr? Das sind also Themen, die von Belang sind auch für die rumäniendeutsche Gemeinschaft, aber zugleich von Relevanz sein können, insgesamt für den Zuschauer, der in dieses Theater kommt und sich auseinandersetzen möchte mit solchen Themen, aber nicht nur aus dem Blickwinkel der betroffenen Minderheit heraus. Denn indirekt sprechen diese Inszenierungen auch über den Umgang mit Diktatur, über die zynische Herangehensweise des kommunistischen Systems und seiner Vertreter. Und das sind Themen, die leider Gottes von höchster Aktualität sind, wenn man sich das Tagesgeschehen anschaut. Nicht? Also man versucht am Theater einen Weg zu gehen, indem man sich auf Suche macht nach Themen, die gleichermaßen die deutsche Gemeinschaft ansprechen wollen, aber auch über die Gemeinschaft hinaus für Interesse sorgen. Und das ist nicht leicht. Aber wir versuchen eben diesem Auftrag gerecht zu bleiben und gerecht zu werden.
Der Träger des Deutschen Staatstheaters Temeswar ist seit etwa 20 Jahren die Stadt Temeswar. Wenn Sie jetzt einen Ausblick wagen würden, welche sind für das Deutsche Staatstheater die Gefahren, die Herausforderungen, die eventuell in den nächsten Jahren auf es lauern würden?
Das Allerwichtigste, und ich denke, das betrifft nicht nur das Theater, sondern auch unterschiedliche Einrichtungen, die in deutscher Sprache ihre Tätigkeit entfalten, das Allerwichtigste ist der Erhalt der Sprache. Ich sage nicht, dass es eine Gefahr ist. Wir haben jetzt ein Ensemble bestehend aus 26 festangestellten Schauspielerinnen und Schauspielern, die alle eine Schauspielerausbildung haben und alle deutschsprachig sind. Also man kann nicht von einer Gefahr reden. Aber da merkt man schon, wie schwer es für einen solchen Betrieb mit insgesamt ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Abteilungen, wie schwer es ist und wie viel Kraft und zusätzliche Kraft es erfordert und auch zusätzliche Energie, gegebenenfalls auch einen finanziellen Mehraufwand, damit man von diesem Gebot nicht ablässt, wir spielen in deutscher Sprache. Allein davon ausgehend, dass, um ein jüngstes Beispiel zu nennen, in der anstehenden Kooperation mit dem Theater Altenburg-Gera, mit der gemeinsamen Koproduktion, die wir für das nächste Frühjahr erarbeiten, dass da nicht nur mehr gleisig, sondern auch mehr sprachlich verfahren muss, das Stück übersetzt wird ins Deutsche und dass der rumänische Regisseur mit dem rumänischen Text arbeitet und dass das ganze Vertragswerk, das hinter dieser Zusammenarbeit steht, für die nur rumänisch- oder englischsprachigen Abteilungen des Theaters erst einmal komplett übersetzt wird. Und selbstverständlich sind solche Verhandlungen dann langwierig. Das ist aufwendig. Und ich denke, für alle Institutionen, die dieser Minderheit und dieser Rolle verpflichtet sind, ist das von immenser Wichtigkeit und das wird die Herausforderung sein, denke ich, in den kommenden Jahren, dass man von diesem Gebot nicht ablässt, dass man sagt, man setzt alles dran, was denkbar und möglich und machbar ist, damit man diese Aufgabe weiterhin erfüllt, damit man die Seele füllt bei deutschsprachigen Theateraufführungen, selbst wenn es klar Mühe kostet, dass man, keine Ahnung, den Büchner im Jahre 23 auch ins Englische neu übersetzen lässt, damit die vielleicht 10 nicht deutsch- und nicht rumänischsprachige Touristen, die in die Vorstellung kommen, auch auf ihre Kosten kommen. Das ist nicht einfach. Und da gibt es noch eine Herausforderung, die betrifft auch, denke ich, die anderen Einrichtungen deutsche Sprache aus diesem Land, die zunehmend wenigeren Möglichkeiten und Anlässe, bei denen das Deutsche nicht nur eine Sprache einer gewissen Institution ist oder eine Arbeitssprache ist, sondern zugleich die Sprache der Sozialisation. In einem Beruf, wo die Sprache organisch verbunden ist mit den theatralen Mitteln, die der Schauspieler einsetzt, eine Sprache, in der dann der Schauspieler auch reagieren muss, improvisieren muss, muss unbedingt auch im Idealfall die allererste Sprache des betreffenden Schauspielers sein. Die Sprache, in der er zu Hause ist, die Sprache seiner Heimat, die Sprache, in der er träumt, in der er betet und in der er zählt. Wann immer das nicht der Fall ist, kann man nach wie vor handfestes und plausibles Theater machen. Aber es ist nicht mehr das Gleiche. Die Reaktionsfähigkeit, die Reaktionsschnelle und das Organische im Umgang und in der Gleichschaltung all der theatralen Mittel und im Umgang mit der Sprache ist dann nicht mehr das Gleiche. Das ist schwierig in einem Land zu gewährleisten und das können wir auch in vielen Fällen nicht gewährleisten. In einem Land, wo selbst die Muttersprachler nicht mehr in der Situation sind, weil die sozialen Umstände, die gesellschaftlichen Umstände nicht mehr gegeben sind, nicht mehr in der Situation sind, in ihrer eigenen Muttersprache zu sozialisieren, sich mit Freunden zu unterhalten. Das geschieht schon, aber in den wenigsten Fällen oder in den immer wenigeren Fällen. Es gibt Berufe, wo sich diese Art und Weise des außerberuflichen Sprachgebrauchs nicht auswirkt auf den Beruf. Auf den Schauspielerberuf wirkt er sich aus. Das ist die Herausforderung. Man versucht dem entgegenzuwirken und man holt Sprecherzieher und man holt Gäste oder man arbeitet auch mit Spielleitern aus dem deutschsprachigen Ausland etc. etc. Das alles kann aber nicht den eigenen Umgang mit der Sprache als Mutter- oder Zweitsprache ersetzen. Das betrifft uns ebenso wie die Kollegen, die in weiteren Einrichtungen für die Minderheit tätig sind.
Die Gegenwart eines Theaters wie das Deutsche Staatstheater ist nicht in einem Interview zu fassen, noch weniger 70 Jahre Theatergeschichte. Aber eine letzte Frage habe ich trotzdem noch, nämlich gibt es auch Vorteile oder Opportunitäten, die man wahrnehmen kann als Minderheitentheater oder als Theater in einer Minderheitensprache, sei es auch eine Weltsprache?
Ausschlaggebend ist der zuletzt genannte Begriff. Die Tatsache, dass man auf Deutsch spielt, hat das Schicksal dieses Theaters wesentlich beeinflusst. Wenn dieses Theater in der Sprache, wahrscheinlich egal welcher anderen Minderheit gespielt hätte, abgesehen von der ungarischen, hätte das Schicksal dieses Theaters nach der Wende ein ganz anderes sein können. Die Chance dieses Theaters, ebenso wie die Chance, da machen wir wieder keine Ausnahme, die Chance dieses Theaters, ebenso wie die Chance der deutschen Schulen und teilweise der deutschen Medien und so weiter, die Chance ist jene, dass man in einer Sprache tätig ist, die für viele andere Menschen attraktiv ist. Und das ist die große, nicht nur Chance, aber das ist auch der große Vorteil. Es gibt viele Vorteile dadurch, dass wir auf Deutsch spielen. Immens, würde ich sagen. Zum einen, man hat Zugriff, einen viel leichteren Zugriff, nicht nur auf die deutschsprachige Dramatik, sondern auch auf die vielen verfügbaren Titeln von Stücken, die ins Deutsche übersetzt werden. Man übersetzt sehr viel Theater ins Deutsche, auch aus der fremdsprachigen, zeitgenössischen, wertvollen Dramatik. Also da gibt es ein sehr gut funktionierendes System, auf welches man Zugriff haben kann. Dann die leichtere Zusammenarbeit mit Fachkräften aus dem Ausland. Und da hinken wir noch diesem Wunsch etwas nach. Das ist auch ein Problem, denke ich, vieler rumänischer Häuser, dass man viel zu wenig international vernetzt ist auf regulärer Basis. Ich rede jetzt nicht davon, dass man zu einem Festival oder zum anderen Festival gewisse Gastspiele einkauft, sondern die Art der strukturellen Vernetzung, dass man sagt, ja, man lebt auch mit von einem Austausch. Man ist sehr auf sich orientiert an vielen Theatern dieses Landes. Die Tatsache, dass der deutsche Sprachraum aus heutiger Sicht, wo Rumänien auch Teil der EU ist, auch geografisch in eine Nähe gerückt ist, welche die Kooperationen viel leichter ermöglicht, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Also damals war es ein Kraftakt mit Visa und mit unterschiedlichen Regelungen, wie man Grenzen überwindet. Das ist heute ganz anders. Und nicht zuletzt erinnere ich mich an ein Gespräch mit einer rumänischen Journalistin, die mir mal gesagt hat, weißt du, was ich gelegentlich vom deutschen Theater erwarte, sage ich was? Dass es gelegentlich zeigt, wie man Theater in Deutschland macht. Und die Tatsache, dass man in der Lage ist, zwei Theatertraditionen miteinander zu verbinden, die auch Unterschiede aufweisen, und dass man zurückgreifen kann auf Theaterästhetiken, die hierzulande nicht unbedingt etwas Gewöhnliches sind, dass man dann diese Art von Input betreiben kann, das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Und das muss auch eine Chance sein für dieses Theater jetzt und in der Zukunft.
Herr Wolfstein, dann vielen Dank.